Guten Abend, herzlichen Dank, Hansem, für die Einführung. Und ich freue mich, hier zu sein und danke Ihnen allen
and, brilliant organizing of
dafür, dass Sie hier sind. Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Mein Vortrag trägt den Titel Optimisten der vollendeten Vorvergangenheit. Und ich beginne mit einem Zitat von Leon Trotzki, ein Text, der 1901 geschrieben wurde und den Titel über Optimismus und Pessimismus trägt. Nieder mit der Utopie, nieder mit dem Glauben, nieder mit der Liebe, nieder mit der Hoffnung, donnert das 20. Jahrhundert inmitten der Gewehr- und Kanonensalven. Ergib dich, du sentimentaler Träumer, hier bin ich, dein lang erwartetes 20. Jahrhundert, deine Zukunft. Nein, erwidert der ungebeugte Optimist, du. Du bist nur die Gegenwart. In seinem kurzen Aufsatz über Optimismus und Pessimismus definiert Leo Trotzki auf knappe und, wie er sagt, unwissenschaftliche Weise Optimisten und Pessimisten in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Den Optimisten der Vergangenheit und den Optimisten der Gegenwart klassifiziert der Revolutionär als hoffnungslos nostalgischen Querulanten bzw. als selbstgerechten Philister. Allein der Pessimist der Gegenwart, der optimistisch ist mit Blick auf die Zukunft, verdiene Beachtung, so Trotzki. Die Vergangenheit interessiert ihn insofern, als sie angesichts des unbefriedigenden Status quo der Gegenwart eine Rolle spielt. Es ist nicht zu übersehen, dass wir es in Bezug auf die Zeitschiene bei der Beschreibung des Optimisten der Zukunft mit einer revolutionären und allgemein marxistischen Weltsicht zu tun haben. Die Welt ist ebenso historisch wie das Urteil, das wir über sie fällen, und dieses hängt weitgehend davon ab, wie erfolgreich wir bei ihrer Verbesserung sind. Bezeichnenderweise zog Trotzki, wenngleich er einige der Katastrophen des frühen 20. Jahrhunderts beschrieb, er verfasste den Text 1901, die Option eines Pessimismus der Zukunft nicht in Betracht. Offenbar erschien die Möglichkeit eines globalen Kollapses nicht relevant oder gar wünschenswert. Jedenfalls aus der Perspektive des Revolutionärs. Doch über 100 Jahre später ist der Pessimist der Zukunft zu einem wichtigen Vehikel der Hoffnung auf die Veränderung und Verbesserung der Welt im Sinne ihrer optimalen Form geworden. Die Popularität des zuerst Jameson, dann Žižek zugeschriebenen Aphorismus, dass es uns heute leichter falle, uns das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen, ist ein eloquenter Beleg dafür. Doch eben diese Popularität verweist uns auch auf die Schwäche der Befreiungsbewegung und das Fehlen optimistischer Zukunftsbilder. Die Apokalypse als Erlösung, als paradox optimistische Lösung in der aktuellen Lage impliziert die Ontologisierung der Ungerechtigkeit in den bestehenden kapitalistischen Beziehungen. Es fällt uns heute schwer, den Kapitalismus als etwas zu denken, das irgendwann begann und irgendwann in ein neues System gesellschaftlicher Beziehungen überführt werden muss. Mit anderen Worten, der Kapitalismus scheint der absolut natürliche Zustand zu sein, der im Wesen der Welt gründet. Und wenn der Mensch nicht zur Revolution der globalen gesellschaftsfähig ist, wie sollen wir dann von ihm eine Revolution erwarten, deren Objekt die Natur eben dieser Welt ist? Gegenüber derart radikalem Wandel ist der Pessimismus zum Gemeinplatz geworden, den nur der verwegene Einzelgänger missachtet, der konstatiert, dass die Natur, wenn sie nicht gerecht ist, verändert werden muss. Noch unerwarteter ist die Tatsache, dass zeitgleich mit der marxistischen Lösung für die Frage des Zukunftsoptimismus sich eine andere Form von Optimismus herausbildete, der kosmische Optimismus der vollendeten Vorvergangenheit, der die Vergangenheit umkehren und wandeln wird. Die Frage des Optimismus ist nicht nur und nicht in erster Linie mit einer psychologischen oder anderweitigen Bewertung der Welt verquickt, als mit der Möglichkeit der Konformität und der Gegenwart eines optimalen, besseren Zustands, der ein spezifisches Phänomen definiert. Der Kapitalismus ersetzt den optimalen Zustand mit der Unendlichkeit. Dabei geht es in erster Linie um die Unendlichkeit der Zunahme und Akkumulation des Kapitals. Gleichzeitig wird gerade in diesem nicht optimalen Hier und Jetzt die negative Unendlichkeit der Gegenwart zum optimalen Zustand erklärt. Der Kapitalismus eröffnet zusammen mit dem reformierten Christentum die übliche Endlichkeit und Isolation der Hierarchien der Feudalgesellschaft. Zusammen mit dem Prozess des ökonomischen Zwangs, der die Menschen aus dem vertrauten Lebensrhythmus und vertrautem Umfeld reißt und die Dinge auf das verweist, was sie sein sollen, beginnt der Prozess der Immanentisierung des ewigen Lebens im Jenseits. Dank der Reformation begibt sich Gott langsam auf die Erde, wird verständlicher, zugänglicher und logischer. Entsprechend verstärkt sich der Prozess der göttlichen Transaktionen. Bereits in dieser Welt kann ein Mensch aufgrund der Diskrepanzen im Geist des Unternehmens für ordentliche Arbeit gefördert oder verurteilt werden. Einst wurde das christliche Absolute in Form eines unendlichen Lebens ins Jenseits transportiert. Es handelte sich um eine verzögerte Unendlichkeit, die jedoch das Leben dieser Welt im Hier und Jetzt bestimmt. In der modernen Geschichte absorbiert Gott als tatsächlicher Zustand der Dinge, als Macht, die die unsichtbare Hand des Marktes steuert, die Zukunft und erweckt die Ewigkeit der Gegenwart zum Leben. Die Gesetze seiner Reaktion schälen sich nach und nach in Form von gerechtem und natürlichem ökonomischen Zwang heraus. Ungerechtigkeit und das Böse werden umgekehrt im menschlichen Element personifiziert, da der Mensch nicht immer entsprechend der Logik einer optimalen Welt handeln kann. In diesem Moment entsteht der absolute Optimismus und die beste aller möglichen Welten, die Leibniz philosophisch beschrieb und die Voltaire in seinem Candide oder der Optimismus so kritisch glorifizierte. Von der Zeit der Entdeckungen, der Reisen um die Welt ins Miniaturduplikat einer räumlich erfassten Ewigkeit der Gegenwart. Die Erde kennt keine Grenzen mehr und doch ist die Unendlichkeit eine abgeschlossene. Das Universum kennt noch keine Grenzen, allerdings geht es dabei eher um die Frage nach dem Niveau der Wissensverfeinerung und dem Vergleichsmaßstab. Für die Menschheit, die unter der Kontrolle der katholischen Kirche steht, ist es weniger eine Frage der Unendlichkeit als der Einzigartigkeit der irdischen Welt. Bekanntermaßen stützte sich die Anklage der Inquisition gegen Giordano Bruno im Wesentlichen auf die problematische Verbindung der monotheistischen Dogmen der christlichen Kirche und der Konsequenzen der kopernikanischen Revolution, die eine Anerkennung pluraler Sonnensysteme und damit potenziell mehrerer Götter bedingte. Die wissenschaftliche Entwicklung wird der Unendlichkeit des Universums eine Grenze setzen, wird es ähnlich wie die Erde selbst oder die Produktion unter kapitalistischen Bedingungen schließen. Bis dahin rechtfertigt die wissenschaftliche Revolution, die mit dem Übergang von einem geozentrischen, auf interne Ressourcen konzentrierten System in eine heliozentrische, nach außen gerichtete Ordnung verbunden ist, als eine ihrer Konsequenzen die Entstehung von Unendlichkeit im Hier und Jetzt. Nehmen wir sie aus der Erde als eine Reihe galaktischer Cluster heraus, zerfällt das Bild der Welt als geschlossenes, statisches System mit klarer Trennung zwischen oben und unten, Bewegung nach außen und so weiter. Jetzt ist die Erde nur noch einer der zahllosen Planeten, die sich in ewiger Annäherung und Abstoßung von den Energiezentren ihrer Universen befinden. Und geben wir dem Planeten das Recht auf eine menschliche Stimme, wird ihre Geschichte kaum anders sein als die Beschreibung der Arbeitszyklen des Bauern, der das Land verlassen muss, um in der Fabrik in der Stadt zu arbeiten. Die Menschen in Russland bezogen sich in den 1990er Jahren des wilden Kapitalismus unbewusst auf das berühmte Zitat, das Galileo zugeschrieben wird, als sie sagten, wenn du leben willst, musst du umkehren können. Die Rückkehr Gottes auf die Erde, gefolgt von seiner Auflösung in die unsichtbare Hand des Marktes und generell in die Kräfte, die die Produktion des Lebens bestimmen, führt, wie wir wissen, nach und nach zu seinem Tod. Die Verbindung zur für die Zukunft versprochenen ewigen Leben im Jenseits, dessen Existenz die Gegenwart prägt, reißt. Und mit ihr die innere Bindung der Dinge aneinander. Der Beginn der Ewigkeit der Welt befreit sie von ihrer Isoliertheit, jedoch nur um den Preis einer Ausweitung der Zwangszone und des Ausschlusses eines ewigen Lebens in der Zukunft. Eine ähnliche Spaltung erfasst die Konformität. Einerseits beendet der Kapitalismus die Möglichkeit des Einklangs der Dinge miteinander, da sie durch den Druck der wahre Geldbeziehungen deformiert werden. Andererseits fördert er die Quantifizierung und Abstraktion der Welt, die nur noch innerhalb eines starren Netzes formaler Übereinstimmung Bedeutung erlangen kann. Wir können nicht sagen, dass es im früheren Leben keine numerische Dimension gegeben habe, doch heute erlangt diese höchste Bedeutung und zunehmende Sichtbarkeit. Psychologisch wird die Quantifizierung des Lebens jetzt in der Entfremdung wahrgenommen, die mit der von der Unendlichkeit verursachten Destruktion einhergeht, die die Statik der alten Welt unterminiert. Eine Sammlung von Zahlen wird lebendig, denen es nicht nur an Authentizität und eigenem Inhalt mangelt, sondern die auch jede Illusion der Unterwerfung aufgeben. Das von einer religiösen oder säkulären Macht bestimmte göttliche Gesetz wies immer ein bestimmtes Niveau von Personifizierung und Diskretion in Bezug auf die eigenen Motive auf. Ein Dialog war möglich, selbst wenn die Positionen, aus denen heraus er geführt wurde, nicht gleich waren. Handeln war interpretierbar und damit verständlich. Es war ein inhärenter Teil der Beziehung. Doch Zahlen sind zynisch. Sie zerfallen nicht in von Unterwerfung geprägte Beziehungen. Sie erlauben keine Mehrdeutigkeit oder Psychologisierung und Personifizierung ihrer Motive. Die Quantifizierung sagt uns in aller Eindeutigkeit, dass wir es nicht mit persönlicher Gier oder dem schlechten Charakter unseres Chefs zu tun haben. Es ist auch nicht der Zorn Gottes, verkörpert durch die Inquisition. Es handelt sich ganz trivial um mathematische Bezüge. Es ist nicht persönlich, es ist rein geschäftlich, wie es die Buchhalter formulieren. Im Versuch, sich dieser Banalisierung der Welt zu entziehen, erscheint zuerst der Faschismus mit seiner Personifizierung des numerischen Zwangs durch die Projektion auf Rassenunterschiede und die Überwindung des Traumas der Ewigkeit durch die Rückkehr zum präinfiniten, primordialen, authentischen. Eine Variante der gleichen Logik stellen die modernen religiös-fundamentalistischen Organisationen dar, wobei diese die numerische Realität nicht personifizieren, sondern sakralisieren und die Verantwortung dafür Gott zuweisen. Das marxistische Projekt vermeidet sowohl die Humanisierung als auch die Vergöttlichung der Zahlen. Darüber hinaus steht es auf der Seite der wahren Ewigkeit, indem es die falsche Ewigkeit endloser Entwicklung als das Ende entlarvt, das der Kapitalismus selbst darstellt. Bekanntermaßen wird der Fortschritt der Produktivkräfte früher oder später mit den Produktionsbeziehungen in Konflikt geraten. Weiterentwicklung kann es nur durch revolutionären Wandel geben. Die Abschaffung dieser Grenze muss zur Diktatur des Proletariats führen, das wiederum den Produktionsprozess rationalisiert und optimiert und damit unendliches Wachstum wiederherstellt. Daher muss die kommunistische Rationalisierung und Optimierung den durch den Kapitalismus aktivierten Prozess der Quantifizierung der Welt beenden und aus der Transformation eines Prozesses an sich die Transformation eines Prozesses für sich machen. Der massive Griff nach der Welt durch die Zahl muss die Entfremdung überwinden und die Dinge zu sich selbst zurückkehren lassen. Die Zahl wahrt ihr digitales Wesen, doch dieses entspricht künftig der Realität. Einer der wichtigsten Vertreter der russischen Befreiungsbewegung, Nikolai Tscherniszewski, beschrieb den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus mittels der Theorie des rationalen Egoismus. Er ging davon aus, dass beide Formen gesellschaftlicher Organisation auf dem Primat des Egoismus basierten, der wiederum ein inhärentes Merkmal des Menschen ist. Dabei ist jeder an irgendeinem Punkt im Bemühen, seine Bedürfnisse besser befriedigen zu können, gezwungen, andere Menschen zur Kenntnis zu nehmen. Mit anderen Worten, früher oder später kommt es zur Situation, die in der Spieltheorie als Dilemma des Gefangenen bezeichnet wird. Man kann das ignorieren, klar. Dies führt jedoch zu einer paradoxen Logik, nach der es sich als weniger egoistisch erweist, wenn man ausschließlich einer egoistischen Logik folgt, als wenn man kooperiert. Nach Marx stellt die Unendlichkeit im Kapitalismus kein Limit dar. Das Versprechen der Unendlichkeit erweist sich damit als Selbstbetrug. Damit der Kapitalismus ewiges Wachstum generieren kann, muss er über sich hinausgehen und zum Kommunismus werden. Diese Tatsache zu ignorieren, führt zu permanenter Verzerrung, die in der Gegenwart eines absoluten Optimismus immer Raum für das Böse, für Unvollkommenheit oder für die Abschottung in ewiger Gegenwart führt. Hier verortet sich der Optimismus des Philisters, über den sich Voltaire und Trotzki mokieren. Die kapitalistische Infinität lokalisiert und reterritorialisiert sich paradox, um mit Deleuze zu sprechen. Der Tod Gottes führt, anders als in Dostojewskis Romanen, nicht dazu, dass alles möglich wird, sondern macht, eher im Sinn Lacan'scher Theorie, alles unmöglich. Schien es zuvor, dass Gott die Ordnung wahren musste, die Dinge lassen musste, wie sie sind und so weiter, und dass sie nach seinem Tod frei sein würden, wird jetzt offensichtlich, dass die Dinge durch die Logik der kapitalistischen Beziehungen bewahrt werden. Etwas ist nur etwas, weil es in der wahren Geldbeziehung Bedeutung hat. Die ultimative Unendlichkeit existiert nur als abstrakte Möglichkeit, die sich nie realisieren wird, weil es an Geld fehlt. In diesem Sinn ist die falsche Unendlichkeit im Aufbau des normalen Kapitalismus, in dem die postsowjetischen Länder leben, ein ausgesprochen charakteristisches Phänomen. Kommen wir also zurück zu Trotzkis Klassifizierung und formulieren, dass der marxistische Ansatz in Bezug auf den Optimismus der ewigen Gegenwart einen kritischen Pessimismus erfordert und zugleich Zukunftsoptimismus bedingt, der die falsche, unmittelbare Hoffnung durch den wahren Aufenthalt in der Grenzenlosigkeit ersetzt. Intuitiv ahnen wir, dass die Erweiterung der Gegenwart in die Hoffnung, die Transformation des kapitalistischen Egoismus an sich in sein dialektisches Gegenstück, den Kommunismus oder den Egoismus für sich, keinen Zugang zu absolutem Wachstum und vollkommener Konformität gewährt, sondern diese in einem noch stärkeren Maß dem Diktat der Gegenwart unterwirft. Historische Beispiele belegen diese These. War die bolschewistische Partei nicht hier und da auch eine optimistische? Eine Partei brillanter Taktiker, die jedoch keine Strategen waren, Schachspieler, denen Go fremd blieb? Menschen also, die wie die progressiven Kräfte ihrer Zeit sich nur selten leisten konnten, an etwas zu appellieren, das über ihnen das bereits Gewährte hinausging. Kann eine solche Position heute attraktiv sein, da der Kapitalismus zunehmend klarer das ontologische Problem des Lebens an sich darstellt? Bedauerlicherweise ist die Lebensgeschichte der RSDRP nach der Revolution die Geschichte eines Wettlaufs in der Gegenwart, das sich immer wieder entziehende kapitalistische Limit einzuholen. Doch ist der erste Ausweg in den offenen Raum der Unendlichkeit nicht ein Beleg? Natürlich gibt es viele Gründe, warum die Dinge sind, wie sie sind. Und es ist gerade dieser Determinismus, der unter anderem darauf hinweist, dass die Menschen in den Ländern des Realsozialismus nur eine etwas fortschrittlichere Version des Gegenwartsoptimismus sind. Eine andere Lösung für das Problem des nicht eingelösten Versprechens auf Ewigkeit durch den Kapitalismus findet sich in der Philosophie des russischen Kosmismus. Er kam ungefähr zu der Zeit auf wie das marxistische Projekt. Beide Lehren haben viel gemein in ihrer Intention bezüglich des Menschen, Wiederherstellung der Gerechtigkeit und bezüglich der Dinge, Protest gegen die Natur des Menschen verzerren statt den Kapitalismus. Wir können Marxismus und Kosmismus als zwei Beispiele für eine Antiphilosophie lesen. Sie zielen nicht auf die Entwicklung eines kompletten intellektuellen Systems ab, sondern in erster Linie auf die Organisation der Praxis durch die intellektuelle Klärung des aktuellen Zustands. Allerdings unterscheiden sie sich in ihrer Lösung. Während die eine Doktrin die kommunistische Rückkehr zu unendlichem Wachstum durch die Rationalisierung und Intensivierung der Produktion vorschlägt, das heißt die Beschleunigung des Fortschritts fordert, bietet die andere zwar auch die Rationalisierung der Produktion, jedoch nicht, um noch mehr Wachstum und die Fortsetzung unendlicher Entwicklung zu erreichen, sondern um diese zu stoppen und so die Möglichkeit zu haben, die Zeit selbst zu beherrschen. Die Kosmisten verstehen Fortschritt nicht als Selbstzweck oder als Ziel an sich, sondern als erzwungenes Opfer, das die Menschheit im Bemühen um wahre Entwicklung bringt. Diese wahre Entwicklung kann erst nach dem Sieg über den Tod beginnen. Sie beginnt mit der Auferstehung der Toten. So formuliert wird die Frage nach der Zukunft zur Restauration und Transformation der Vergangenheit. Der Pfeil der Zeit nähert sich damit sich selbst. Wie im Fall der sogenannten immateriellen Arbeit werden die Zwänge der kapitalistischen Produktionsweise durch eine Optimierung der Zeitskala überwunden, die die Zahl der Arbeitsstunden misst, die erforderlich sind, um ein bestimmtes Produkt zu schaffen. Das kosmistische Projekt, das von einer vollständigen Beherrschung der Zeit ausgeht, entzieht dem ihm unterliegenden kapitalistischen System den Sinn eines Systems von Preisen, einschließlich der Schätzung der Zeit, die für die Produktion erforderlich ist. Denn wenn wir über eine unendliche Ressource an Zeit verfügen, dann beträgt der Wert der Stückkosten wie der Waren, die so produziert werden, null. Der Kosmismus bietet die Möglichkeit, aus dem Wettrennen auszusteigen und die ewige Präsenz der Optimierung im Hier und Jetzt von innen heraus zu brechen. Die Möglichkeit einer Beherrschung der Zeit insistiert gewissermaßen auf der kommunistischen Rationalisierung, da diese ihre Absicht, den Erfolg des Entwicklungsprozesses anzupassen, suspendiert. Der Prozess wird jedoch als gegeben akzeptiert, nicht als rationalisiertes Axiom. Mit anderen Worten, im Kommunismus wird die Optimierung der ewigen Gegenwart trotz Rückkehr zur Konformität und unendlichem Wachstum nicht vollkommen realisiert. Sie wird nicht zur Optimierung für sich. Ein offenes Verständnis von der Annäherung der beiden Projekte zur Befreiung der Menschheit findet man selten. Für einen der Begründer des Kosmismus, Nikolai Fjodorow, war der Marxismus nicht akzeptabel, weil er das Element der Gewalt in sich trug. Die Philosophie des Common Cause, der gemeinsamen Tat, basierte dagegen auf der Idee der allgemeinen Abrüstung und Versöhnung im Interesse eines gemeinsamen Kampfes gegen den Klassenfeind aller eines Kampfes gegen den Tod. Aus marxistischer Perspektive war die Missachtung der Mechanik der Produktionsbeziehungen und die Theologie des Kosmismus, auch wenn es um ähnliche soziale Probleme ging, bestenfalls ein Beispiel für einen utopischen, nicht wissenschaftlichen Sozialismus. Dennoch fanden sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Reihe heretischer Strömungen, die eine in ihrer oberflächlichen Sichtweise so unerwartete Einigung ganz bewusst als Notwendigkeit ansahen. Darunter finden sich vor allem die von Lenin gehasste und von Bogdanow, Lunacharsky und Gorki geleitete Fraktion der bolschewistischen Gottesbauer. Diese hatten vor der Revolution im italienischen Capri Arbeiterschulen organisiert. In den postrevolutionären Jahren, nach der Niederlage der Gruppe und dem Parteiausschluss, gründete Bogdanow Proletkult, eine Bewegung von Arbeitern und Kulturmachern. Das Institut für Bluttransfusionen entwickelte eigene Lösungen, um das gleiche Ziel zu erreichen, die Einheit der Menschen in einer klassenlosen Gesellschaft ohne rassische, sexuelle und altersbedingte Restriktionen und mit der Möglichkeit einer radikalen Veränderung und Verlängerung des Lebens waren die notwendige kosmistische Ergänzung zum bolschewistisch-marxistischen Handeln im Innern. Auch einige Anhänger von Fjodorows Philosophie bemühten sich um Interaktion mit dem Bolschewismus. Zu ihren Initiativen zählen die postrevolutionären Aktionen des Vertreters der russischen Religionsphilosophie Valerian Muravjov. Der Theoretiker wurde vor allem durch seine einzige zu Lebzeiten erschienene Publikation »Die Zeit beherrschen« bekannt, die er während seiner kurzen Zeit am Zentralinstitut für Arbeit geschrieben hatte. Der Proletkult-Dichter Gassev hatte dieses Institut geschaffen, um wissenschaftliche Beiträge zum Thema Arbeitsprozess, SOL-NOT steht für wissenschaftliche Organisation der Arbeit und dessen rationale Optimierung, zu liefern. Der kosmistische Denker projizierte die Intuitionen seines Kollegen auf ein universelles Niveau. Durch die Kombination der Theorien Kantor, Bergsons Philosophie der Dauer und einigen Schlussfolgerungen aus Einsteins Relativitätstheorie entwickelte Muravjov ein Projekt der ultimativen Optimierung der Zeit. Dabei konzentrierte er sich vor allem auf die zunehmende Kompression bzw. Verdichtung der Zeit. Im Kapitalismus gibt es eine geplante Entwicklung, das erste Derivat der Zeit. Der Kommunismus führt die beschleunigte, geplante Entwicklung ein, das zweite Derivat der Zeit, und Muravjovs kosmistisches Projekt beschreibt die Perspektive einer weiteren Beschleunigung der Beschleunigung bis zur möglichen Grenze unseres Universums, damit das dritte Derivat der Zeit und weitere Ableitungen. Dieses Ziel bedingt die finale Quantifizierung der Welt und die Entwicklung einer universellen, produktiven Mathematik, mit dem es gesteuert wird. Versuchte man, den Prozess der Beherrschung der Zeit zu beschreiben, müsste man die Grundsätze der Soll-Not nicht nur auf menschliches Handeln übertragen, sondern auf jedes Wesen. Wir könnten das als Ontologisierung des Zeitmanagements bezeichnen. Oder des Lebensmanagements, denn für Moravjov ist die Zeit ein Ausdruck ihrer Veränderung. Der Theoretiker bezieht sich beispielhaft und als Beleg einer partiellen Möglichkeit, das zu realisieren, auf die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen, durch die wir die Substanzen zerstören oder neu bilden können, und das gekonnte Handeln des Proletariats, das zur Beschleunigung der Arbeit in der Lage ist. Die Beherrschung der Zeit wird also als bewusstes Management verstanden, das gegen eine Verschlechterung oder Chaotisierung des Lebens auf die Steigerung der Komplexität und Organisation des Lebens abzielt. Ohne die kommunistische Rationalisierung des Produktionsprozesses, der einen ersten Schritt in die beabsichtigte Richtung darstellt, konnte Moravjov die gesteckten Ziele nicht erreichen. Es überrascht daher nicht, dass er trotz scharfer Kritik an den Bolschewiken dank Leo Trotzki seine Position als Philosoph am Zentralinstitut für Arbeit erhielt. Durch den Kontakt zu Lenins Bündnispartner wurde der Denker jedoch bald verhaftet. Er starb in einem Arbeitslager in Sibirien. Die Verbindung zwischen dem Theoretiker und dem Revolutionär bestand seit 1921 als der Kosmist, da er sich der Bedeutung des von den Kommunisten initiierten Mannes bewusst war, einen Brief an Trotzki schrieb. Sein Text, der im FSB-Archiv aufbewahrt wird, ermöglicht uns ein besseres Verständnis der spezifischen Logik einer Verbindung von Marxismus und Kosmismus aus der Perspektive des Letzteren. Aus diesem Brief zitiert ein paar Worte. Ja. Der politische Sieg der Sowjetregierung ist willkommen. Doch das ist nicht das, was wir brauchen, um über große Formate zu sprechen. Große Veränderung ist nur möglich, wenn sich der Unterboden des Lebens ändert, wenn es also eine umfassende Revolution aller Beziehungen, aller Wahrnehmung, aller Lebensweisen gibt. Ich sehe eine Art Armee um mich herum, die zwar bereit ist, in die Schlacht zu ziehen, doch im Stillstand verharrt. Wir müssen sie aber in der Schlacht sehen. Ich erkenne einen klug gestalteten Mechanismus. Diesen brauchen wir lebendig, als eigenen Organismus, denn dann erst können wir sagen, ob er tatsächlich existiert oder ob er nur Illusion ist. Wenn das der Fall ist, erweist sich der Optimist der Zukunft in Trotzkis Klassifizierung nur als eine verbesserte Version des selbstzufriedenen Bewohners der ewigen Gegenwart. Nur der Optimist der vollendeten Vorvergangenheit kann der Mission der menschlichen Spezies entsprechen und sie vollenden. Die Mission, die das kapitalistische Universum verändern und in den Raum des ewigen kosmischen Lebens eintreten wird. Die Unendlichkeit der Entwicklung, die der Kapitalismus verspricht und die seine marxistische Rationalisierung verkörpert, braucht den nächsten Schritt. Darum sagt Moravjov von den Kosmisten, wir sind bolschewistischer als die Bolschewisten selbst, analog zur Aussage, jemand sei päpstlicher als der Papst. Doch statt Papst sagt er Bolschewisten, und er erklärt, die Revolution ist uns nicht revolutionär genug. Sie ist zu fixiert auf ihre öffentlichen Aufgaben, während wir doch die kosmische Weltrevolution anstreben. Danke.
Thank you very much, Arseni. We'll do the questions later all together. So.